Hallo und herzlich willkommen bei Evomentis. Ja, und du hast den Titel gelesen, oder? Du bist da nicht einfach so reingestolpert. Du hast bewusst diese Episode ausgewählt, obwohl ich da schön drüber geschrieben habe. Wenn du PDA hast, dann wirst du diese Episode nicht mögen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du betroffen bist oder ob dich die Sache einfach neugierig gemacht hast und du gar nicht genau weißt, was PDA heißt, aber wie wirkt so ein Titel oder überhaupt dieses Thema, ich erkläre hier mal PDA, wie wirkt es auf jemand, der PDA hat? Ich finde, da können wir gleich mal direkt tief einsteigen. Und die normale Reaktion, die ich erwarten würde, ist zu sagen, da versucht jemand von außen meine inneren Gefühle zu erklären. Da greift jemand in meine Autonomie ein, in mein originäres Empfinden, wie es mir geht. Und ja, versucht eine Form von Kontrolle darüber zu übernehmen, indem er von außen Dinge über mich sagt. Und das ist genau der Grund, wieso du diese Episode nicht mögen wirst, wenn du PDA hast, weil ich heute über PDA reden werde. Aber was ist PDA überhaupt? So, und bevor ich genau damit anfange, das hier ist Teil 1 von 3 zum Thema PDA. Und heute geht es erstmal um den Grundkonflikt. Also Autonomie, Kontrolle und die Frage, warum sich Erklären bei PDA schon wie ein Zugriff anfühlen kann. Was ist PDA überhaupt? Ja, es gibt mehrere mögliche ausgeschriebene Formen. Die ursprüngliche ist auch gleichzeitig wieder etwas ableistisch. Die heißt einfach Pathological Demand Avoidance, also die pathologische, damit quasi krankhafte Vermeidung von Anforderungen. Das klingt jetzt erstmal nicht so schön, erklärt es auch eigentlich nicht so richtig gut, weil man gleich so ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt wird, dass das irgendwas mit Trotz oder dergleichen zu tun haben könnte. Das ist es aber nicht. Also das würde auch jeder Betroffene wirklich abstreiten. Und das ist ein häufiges problematisches Missverständnis, dass eben halt auch Menschen, die von PDA betroffen sind, dann eine andere Intention unterstellt wird. Von außen, also man quasi sagt, ja, ich weiß doch, warum du es machst, und die aber überhaupt nicht reingucken können und auch eine Fehldeutung machen. Und das ist ja ein Problem, was wir häufiger haben, also überhaupt in dem ganzen Neurodivergenzbereich, aber auch bei anderen Sachen, dass von außen jemand dir versucht zu erklären, was deine Intention wäre. Also typisches Beispiel ist, bei ADHS, du kriegst irgendwie Sachen nicht hin und dann heißt, ja, du bist ja faul. Muss dich doch nur mehr anstrengen, dann ist doch kein Problem. Und mein Vergleich da ist ja immer gerne, dass man sagt, naja, man sieht's halt nach außen nicht, aber stell dir vor, jemand ist gelähmt und sitzt im Rollstuhl und du wirfst ihm vor, dass er halt einfach nicht, sich nicht genügend anstrengt. Anderes Beispiel ist, jemand liegt im Koma und du sagst ihm, ja, wach halt einfach auf. Also ganz so einfach geht's halt nicht, obwohl die Idee oder der Wunsch vielleicht nachvollziehbar sein mag. Aber ich kann halt auch nicht hingehen und kann sagen, ja, du hast ein Bein gebrochenes. Tu doch einfach so, als ob es nicht gebrochen ist. Und sagt, ja, klar. Oder Menschen, die an Depressionen akut leiden, und den man von außen sagt, ja, lach doch einfach mal, sei doch einfach mal ein bisschen glücklich. Und sagen, ja klar, nichts leichter ist das. Hat er schon geheilt. Aha. Dass es so einfach nicht funktioniert und dass die Leute da auch nicht freiwillig drin sind in diesen Situationen, sollte eigentlich klar sein, gerät aber oft auch ja ein bisschen in Vergessenheit oder wird nicht deutlich genug. Und bei PDA ist es jetzt so ähnlich, aber ich würde mal sagen, nochmal, ja, kompakter, zusammengeballter, konzentrierter. Das sind diese ganzen Aspekte, die man auch in anderen Bereichen irgendwo hat, wo jemand von außen auf die Intention guckt und eine andere Intention unterstellt. Also die eigene Intention invalidiert quasi, aber vielleicht auch die eigenen Gefühle, die man hat, invalidiert und vielleicht auch das eigene Erklärmodell, das man von sich hat, invalidiert. Und auf dem schmalen Grat bewege ich mich ja heute, wenn ich über diese Sachen hier rede. PDA beschreibt jetzt ein Muster, bei dem Anforderungen, und zwar auch harmlose und gut gemeinte oder sogar selbstgewählte, als Verlust von Autonomie, Kontrolle oder innerer Sicherheit erlebt werden können. Also, wir kommen dann auch auf ein paar Beispiele und merken dann, wie schnell das wirklich sehr knifflig wird, wie man damit sinnvoll umgehen kann. Es ist aber auf jeden Fall was anderes, als wenn jemand einfach keinen Bock hätte oder der bewusst einen manipulieren würde oder der einfach faul oder trotzig wäre. Das ist es alles nicht. Das können wir schon mal vergessen. Die besseren Langformen von PDA, wie man es auch benennen kann, die finde ich viel besser erklären, irgendwie, um was es dabei geht, sind ja Persistent Drive for Autonomy, also der persistente, der ständige Drang nach Autonomie. Wie gesagt, ist nicht die offizielle Langform, aber wir haben es ja auch nicht mit einer offiziellen Diagnose zu tun. Also bisher ist das wie ich es jetzt nennen, ein Syndrom, ein Konstrukt oder dergleichen. Das ist nicht wirklich als eigenständige Diagnose im DSM oder ICD bisher vorhanden und, ja, soweit ich weiß, auch nicht vorgesehen. Bisher wird vermutlich irgendwann in der einen oder anderen Form da aber reinfließen. Es ist gleichzeitig auch was stark umstritten ist, was es jetzt genau ist. Also gibt es das? Wie äußert sich es genau? Was muss man dazu rechnen? Was nicht? Wo ist da die Grenze? Gibt es da wirklich einen signifikanten Unterschied oder ist es ein gradueller Unterschied? Also gibt es einen klaren, diskreten Unterschied, müsste man eigentlich sagen. Das heißt, ist PDA wirklich was anderes als jetzt nur Angst, Panik vor Autonomieverlust oder eine Traumareaktion oder dergleichen. Das ist insofern halt auch ein heikler Bereich, als dass eben Menschen, die in diesem PDA, von dem irgendwie betroffen sind, es halt immer schwierig finden, wenn jemand anderes nun Deutungen macht, die nicht ganz ihrem inneren Erleben entsprechen. Und das ist insofern meine wichtige Botschaft jetzt für euch. Also wenn ihr euch da irgendwie in dem Bereich fühlt oder sowas, also du musst diese Episode nicht hören. Es gibt viele andere Quellen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, hast du das vielleicht auch schon viel intensiver getan, als ich das bisher konnte. Dann weißt du es wahrscheinlich viel besser. Also du kannst dir selber überlegen, ob du sie hören willst oder bis wohin du sie hören willst. Du musst auch nichts von diesen ganzen Sachen zustimmen. Du darfst dich auch bei mir beschweren oder es Dinge richtig stellen. Darum geht es ja dann vielleicht eher. In den Kommentaren oder in den Kontaktmöglichkeiten. info@evomentis.de wäre per E-Mail eine Möglichkeit. Aber auch gerne in den Kommentaren einfach schreiben, um Dinge da so richtig zu stellen, wie du denkst, dass sie richtig gestellt werden sollten. Du musst dich jetzt auch in diesen ganzen Sachen nicht wiederfinden. Ja, es kann auch sein, dass du sagst, ich habe kein PDA, obwohl du einige Sachen beschreibst, die so sind. Oder du sagst, ich habe PDA, aber du beschreibst es falsch. Oder du beschreibst nicht mich dabei. Könnte ja auch sein, dass man sagt, es gibt Menschen, die vielleicht so mit PDA zu tun haben, wie ich das versuche, irgendwie hier darzustellen. Aber du, bei dir ist es halt nochmal anders. Oder bei vielen Menschen ist es vielleicht sogar anders und ich beschreibe nur einen kleinen Teil. Es kann auch sein. Falls du PDA hast, kann schon der Versuch, dich überhaupt zu beschreiben, eben sich falsch anfühlen. Und genau darum geht's heute. Um dafür ein gewisses Verständnis zu bringen. Und vielleicht hast du von PDA bisher auch noch nichts gehört. Dann ist es vielleicht mal ein wichtiger Einstiegspunkt oder auch eine Möglichkeit, da weiter zu recherchieren, weil mein persönliches Gefühl ist, dass PDA doch wesentlich mehr Menschen betrifft als bisher bewusst ist, dass es diesen Begriff gibt oder dieses Konzept gibt, dieses Modell. Und es vielleicht halt auch eine graduelle Abstufung gibt. Also so diese Frage, schwarz oder weiß, PDA ja oder nein. Ich bin eigentlich immer ein großer Fan davon zu sagen, naja, das ist Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, das sind alles so Übergangszonen, aber bei einer gewissen Schwere würde man es halt dann so bezeichnen, vorher würde man es vielleicht irgendwie anders bezeichnen. Es gibt auch einen Begriff, der heißt einfach nur Demand Avoidance, also dem Versuch quasi Anforderungen aus dem Weg zu gehen. Es gibt aber dann halt quasi den großen Bruder Pathological Demand Avoidance, wie man die Begriffe auch immer verwendet. Mich interessieren eigentlich vor allem die Mechanismen dahinter. Also wie hängen die Sachen zusammen, wie funktioniert das? Und auch da muss ich wiederum sagen, dass mit Betroffenen zusammen ich immer wieder da gegen Mauern laufe, wenn ich versuche, Dinge zu verstehen oder anknüpfend Fragen zu stellen vielleicht oder Anmerkungen zu machen oder Hinweise im Sinne von, dann ist es quasi so oder hängt es damit zusammen oder ist es hier was? Und man dann sehr oft ein Nein, das ist ganz anders und Nein, du verstehst es nicht, zurückkommt. Und das ist insofern halt stimmig, weil PDA damit zu tun hat, dass die Betroffenen halt schon ihr ganzes Leben lang irgendwie fehlgedeutet werden, sich rechtfertigen müssen, immer wieder in Schubladen reingeschoben werden, in denen sie sich überhaupt nicht wohlfühlen oder überhaupt nicht zugehörig fühlen, weil ihnen immer wieder andere Intentionen unterstellt, als sie in sich wirklich halt wahrnehmen und fühlen. Sie immer wieder andere Gefühle unterstellt bekommen, die sie angeblich intern hätten. Sie immer wieder eine andere Deutung von außen aufgedrückt bekommen, die ihrem eigenen Selbstverständnis von ihnen komplett widerspricht. So, und jetzt komme ich daher und stelle Fragen und will Zusammenhänge verstehen und will sagen, ja, aber das ist doch so ein bisschen ähnlich wie das oder es hängt doch damit zusammen oder ja, das kenne ich ja auch irgendwie. Ja, und dann ist die normale Reaktion immer so, nein, du verstehst es nicht. Nein, das ist was ganz anderes. Nein, das ist, ich erkläre es jetzt nochmal, das ist ganz anders. Und ich sage, okay, dann ist es also so. Nein, das ist nicht richtig. Und das ist natürlich auch für mich frustrierend dann bei sowas, aber es ist stimmig damit, dass ich versuche von außen quasi was zu verstehen. Und dass gleichzeitig ich ja potenziell auch, wenn ich sage, so Sachen kann ich vielleicht auch fühlen oder ja, so gewisse Aspekte davon kenne ich zumindest oder so, aber halt vielleicht nicht in der Schwere oder so, dass ich dann, da sind wir wieder halt bei der Frage nach Identität, also um diese kleine Schleife mal zu machen, wir hatten auch einen großen, Problembereich, im Bereich Neurodivergenz und Autismus. Früher waren Autisten halt diejenigen, die stark auffällig waren nach außen, wo nach außen gleich die Leute gesagt haben, mit dem stimmt doch was nicht. Also in Anführungszeichen, stimmt doch was nicht. Ist natürlich nicht die richtige Beurteilung, aber es einfach auffällig war nach außen. Heute werden auch Menschen, die dann als hochfunktional, also nach dem Motto, die können in der Gesellschaft funktionieren und mitschwimmen, wenngleich sie sich innerlich sehr schwer tun, und da einen riesen Kompensationsdruck haben. Aber die sind nach außen vielleicht nicht so eindeutig sofort zu sehen und die werden auch diagnostiziert. Und dann gibt's so einen Effekt, dass Autisten, die halt sehr massiv im Autismusbereich sind und sich sehr schwer tun, überhaupt halt in unserer Gesellschaft zu funktionieren, sich dann latent angegriffen fühlen davon, dass auf einmal auch andere eine Diagnose bekommen, die sich ja nun gar nicht so schwer tun und ja aus ihrer Sicht vergleichsweise normal eigentlich erscheinen. Also da wird ihnen quasi ein Stück weit ihre Identität dann geraubt, in der sie sich halt wiederfinden. Dann sagt, jetzt ist der auf einmal auch so, das ist doch blöd. Sind auf einmal alle hier irgendwie. Weißt du, das ist wie, stell dir vor, du trittst irgendwie einer innovativen, tollen, neuen Partei bei, und gehörst damit dann irgendwie aus deiner Sicht irgendwie zu einer neuen, tollen Elite und auf einmal treten da ganz viele andere Leute auch mit bei und das sind alle möglichen Leute, wo du sagst, naja, die sind aber jetzt alle gar nicht so stark klar in diese Richtung unterwegs, die vertreten gar nicht diese Werte so toll und idealistisch, wie ich das am Anfang gemacht habe, die repräsentieren das gar nicht so gut, aber die sind jetzt auf einmal auch alles Mitglieder. Das verwässert doch meine Identität total. Die können doch da nicht alle, wieso habe ich da lauter neue Mitglieder jetzt in dem, oder kann ein Verein oder ein Club sein oder sonst was. Was auch immer. Das ist ein typischer Effekt, wenn du sagen kannst, wie Gruppen gebildet wahrgenommen werden, wie es da Entwicklungsprozesse gibt. Und natürlich kannst du das auch im PDA-Bereich haben, dass dann jemand, der sich selber da drin sehr stark und klar sieht, sich angegriffen fühlt in dieser Identität, wenn jemand anders daherkommt und sagt, ja, hey, das ist ja cool, stimmt, das erklärt jetzt einiges irgendwie, wie es mir auch geht. Und dann kommt der Vorwurf, ja, aber dir geht's gar nicht so. Dir geht's doch gar nicht so. Das ist doch, ganz anders bei dir. Das ist doch nicht vergleichbar. Das ist doch nicht, oder nicht das Gleiche quasi. Es ist doch, ja, es ist aber vielleicht halt nur graduell quasi halt so viel anders, dass sich halt auch Dinge anders entwickeln. Und da kann ein Unterschied natürlich sein, kannst du einem Angestelltenverhältnis nachgehen? Denn das ist oft ein echter Knackpunkt. Also sowas wie Schule oder Angestelltenverhältnisse sind halt echte Autonomiekiller an der Stelle. Da musst du dich ein Stück weit mit deiner Autonomie aufgeben und halt in sowas wie Gehorsam, also externe Kontrolle quasi, über dich musst du zulassen. Je nach Beruf vielleicht mehr oder weniger. Das heißt, da tun sich einfach Menschen mit PDA chronisch schwer. Und wenn du jetzt das aber hinkriegst mit dem Beruf, dann gehörst du eher zu einer, ja, man könnte sagen, Minderheit bei den PDA-Menschen oder so eine Randgruppe oder so zu den, das wirkt nicht so wie typisches PDA, wenn du es schaffst, in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Und hast jetzt aber trotzdem so gewisse Aspekte, wo du sagst, da kann ich relaten, wie man so schön sagt, da fühle ich mich auch irgendwie drin wieder. Dann kann das aber den Konflikt heraufbeschwören und sagt, ja, aber der Betroffene, der da total tief drin steckt, will nicht, dass du da so relatest und damit quasi was auf die gleiche Ebene holst. Der will dem nicht beraubt werden, sozusagen. Der fühlt sich auch da an der Stelle in seiner Autonomie halt eingeschränkt. So, jetzt mal ein bisschen genauer. Warum könnte jemand mit PDA diese Episode ablehnen? Ja, das erste schon mal, wenn man erklärt wird, das mache ich ja hier quasi. Ich erkläre jemand mit PDA. Hast du PDA? Wirst du von mir gerade erklärt und denkst dir, boah, ich mache dich nach deinem Empfinden möglicherweise, und auch hier erkläre ich wieder, ich mache dich vielleicht zu einer Art Objekt, oder so fühlst du dich quasi davon. Ja, du bist das Objekt, was ich als Subjekt erkläre. Das kann auch damit einhergehen, dass da so eine, ja, Hierarchieunterschied entsteht, und bei Hierarchie, da komme ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf, sind wir gleich bei dem großen Themenkomplex, dass das insgesamt bei Neurodivergenten eigentlich eher problematisch ist, dieses Hierarchiedenken. Aber ich mich quasi dann irgendwie, ja, weiter nach oben stelle, indem ich erkläre und Deutungshoheit irgendwie ausübe. Überhaupt eingeordnet zu werden, kann sich so anfühlen, als ob man halt kontrolliert wird. Das kann auch vereinnahmend wirken, wenn ich wirklich das verstehe an den Stellen. Also das heißt, auch das, selbst wenn ich da irgendwie richtig liegen sollte und das irgendwie verstehe oder dich verstehe dadurch, ja, dann kann das wiederum halt auch so wirken, dass man halt vereinnahmt wird. So nach dem Motto so, ich verstehe es, ich habe alles. Das ist so wie, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn einen so, gibt so ein Cartoon, wo so ein kleines Mädchen immer irgendwelche Katzendieb haben will und ja, die liebe Katze, und dann immer die verfolgt und jagt und umarmt und die armen Katzen das überhaupt nicht wollen, dass ihnen viel zu viel ist. So in die Richtung vielleicht kann das auch wirken, selbst wenn ich da jetzt gar nicht so falsch liegen sollte. Und gleichzeitig können sich auch neue Erwartungen daran knüpfen, nach dem Motto, ja, ich versuche Sachen zu erklären und so weiter. Und das ist ja toll, wie Menschen mit PDA das machen und so weiter. Also so ein Satz könnte auch wiederum halt schwierig sein, weil da ist die Erwartung dran irgendwie geknüpft, dass man dann ja irgendwie ja toll sein muss oder so. Und wenn euch schon mal aufgefallen ist, manche Menschen tun sich sehr schwer, Lob anzunehmen. Das ist auch im PDA-Bereich durchaus so. Also Lob klingt wie eine Anforderung, weil Lob bedeutet ja, so wie Barack Obama, der kurz nachdem er Präsident geworden ist, den Friedensnobelpreis bekommen hat, im Sinne von, ja, der soll dich beflügeln, quasi Gutes zu tun. Es hat nicht so ganz hundertprozentig geklappt, aber es hätte bei anderen, wär das noch viel deplatzierter gewesen, definitiv. Aber das war auch so ein Vorschusslorbeeren, sagt man dann irgendwie. Und das ist so das, was Menschen mit PDA oft empfinden, wenn sie halt so Lob bekommen, nach dem Motto, mit dem Lob zusammen geht auch ein Anspruch einher. So als ob dann jemand später sagt, ah, jetzt habe ich dich so gelobt und ich fand dich so toll, aber du hast meine Erwartungen enttäuscht. Und da sind wir ja wieder auch bei dem Punkt so von wegen, ich will niemand enttäuschen, ist die Vorstufe von PDA, würde ich sagen. Weil, ja, das ist eine selbst auferlegte Anforderung quasi, dass du niemand enttäuschen willst, und dann enttäuscht du die Menschen aber doch quasi, und irgendwann sagst du, es geht ja einfach nicht, ich kann das nicht. Wäre jetzt auch eine mögliche Deutung. Liegt wieder falsch an der Stelle. Kann schon sein. Auch so Sachen wie, das ist gut für dich. Nach dem Motto, probier doch das mal oder das mal oder das ist gut für dich, sind auch sehr schwierig im EDA-Bereich. Sehr, sehr schwierig. Das ist quasi so eine sehr hohe Eskalationsform dann eigentlich, wenn ich über dich eine Aussage mache und dir erkläre, was gut für dich ist. Das ist nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Das ist auch immer so ein Spruch, den ich so, also der ist ein bisschen aus einem anderen Kontext, aber zu ihrer eigenen Sicherheit müssen wir jetzt hier Sachen mit ihnen machen, auf die sie keinen Bock haben. Wir müssen jetzt hier einsperren und zurück und sie dürfen hier nicht rein. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Wir tun ihnen nur was Gutes damit. Wo sagen kann, ich will nicht, dass sie da irgendwas tun. Ich möchte selbst entscheiden. Nein, nein, zu ihrer Sicherheit entscheiden wir das. Ja, maximale Möglichkeit, Autonomie von jemand anderem halt einzuschränken an der Stelle. Und insofern Gift für jeden, für den Autonomie sehr wichtig ist, was bei PDA definitiv der Fall ist. Ja, und dann sind wir halt insgesamt halt bei dem Thema, wie ich schon gesagt habe, Deutungshoheit. Und das ist so dieses, wer bestimmt darüber quasi, was das Richtige ist, wie Dinge verstanden, gelesen, entschieden, gemacht werden. Und gerade bei Dingen, die halt eine Person und ihre ganze inneres Erleben und ihre Welt quasi angehen, ist es halt, ja, bei PDA überhaupt nicht zulässig oder funktioniert überhaupt nicht, dass man das von außen irgendwie macht. Dass von außen jemand daherkommt und sagt, hey, ich weiß es besser als du, oder hey, ich habe da eine Lösung für dich, oder hey, du musst es nur so und so machen. Müssen ist auch gar kein schönes Wort. Und da bin ich ja auch oft drauf eingegangen. Und insofern habe ich eigentlich sehr viele Anknüpfungspunkte, muss ich sagen. Also finde PDA eigentlich ein sehr, sehr schönes und gutes und wichtiges Modell zumindest oder Konzept, die Sachen zu verstehen über Autonomie. Weil ich das mit so vielen Dingen verbinden kann. Aber ich gleichzeitig auch merke, wie zweifellos davon betroffene Menschen sich mit diesen Anknüpfungen von mir sehr schwer tun, weil sie scheinbar das Ganze verharmlosen oder das Problem klein machen. Ich sag's ja trotzdem, ihr dürft gerne überspringen oder es blöd finden oder sowas. Oder widersprechen und das richtigstellen. Gerade, dass sich müssen so schlecht anfühlt, kennen wir auch aus einem anderen Bereich, dass intrinsisch motivierte Sachen viel besser funktionieren als extrinsisch motivierte Sachen. Das ist dieser ganze ADHS-Bereich. Das heißt, was extrinsisch motiviert ist, also du musst, es setzt keine Energie frei, ja, lässt sich nur abstrakt verarbeiten, für abstrakte Sachen hat aber halt ein ADHS-Gehirn nicht die Energie. Das funktioniert da nicht. Intrinsisch motivierte Sachen, also die einen emotional selber direkt halt überzeugen, bewegen, die man möchte, ich will, das funktioniert. Und ja, insofern kann halt auch PDA vielleicht da irgendwie Anknüpfungsüberlappungspunkte haben, aus meiner Sicht. Es erklärt aber eigentlich auch ganz gut, wenn dieses Phänomen, was auch aus dem ADHS-Bereich, aber auch aus dem Autismus-Bereich bekannt ist, man hat eigentlich selber schon den Plan gefasst, etwas zu tun. Man hat sich emotional, also emotionale Energie zusammengekratzt in seinem Inneren, um zum Beispiel jetzt endlich zu staubsaugen. Und dann kommt jemand von außen und sagt, könntest du bitte staubsaugen? Das ist eine Anforderung von außen und es macht Bäm und man ist nicht mehr fähig zu staubsaugen. Abwehrreaktion. Das ist ein beschriebenes Phänomen, aber das passt exakt zu PDA. Er passt aber halt auch durchaus mit anderen Modellen zusammen. Und insofern, ich mag das Konzept von PDA. Man kann sich aber auch da vortrefflich drum streiten. Und ich habe da auch meine latenten Probleme mit. Existiert PDA jetzt überhaupt? Das ist ja auch so eine Kontroverse, also wo einige von außen sagen, ja, das ist bloß eine Ausrede. Eine der schlimmsten Sätze, die man so sagen kann. Das ist nur eine Ausrede, die du da hast irgendwie. Du hast hier eine ganz andere Intention. Du versuchst hier nur irgendwie was irgendwie elegant abzuwehren und sagen kann, was hat derjenige im Kopf, der dir eine Ausrede unterstellt? Was hat der für ein Gedankenmodell an der Stelle? Was hat der für einen eigenen internen Plan oder Handlungskonzept? Benutzt der selber dauernd Ausreden oder wie kommt er da drauf? Oder so, aber nein, es ist, PDA ist faktisch wirklich vorhanden. Also das ist beschrieben in verschiedener Form, ist auch klinisch beschrieben an der Stelle. Es ist halt nur nicht so weit konkretisiert und verankert, dass wirklich das schon diese ganzen Diagnostikbereiche konkret eingeflossen ist als ja eine Diagnose. Aber dass es da sowas gibt, ist unbestritten eigentlich. Also da, ja, was ist unbestritten? Irgendjemand bestreitet es vielleicht immer, aber im Großen und Ganzen kann man davon ausgehen, doch, das gibt es. Also das ist nicht nur irgendwie erfunden oder sonst was und da gibt es auch inzwischen relativ viel dazu. Ist es denn ein Autismus-Subtyp, weil es oft im Kontext mit Autismus irgendwie beschrieben ist? Und das ist umstritten, kann man nur sagen. Das ist vielleicht auch eine Definitionsfrage, wo man da was wie verortet. Ich würde es nicht zwingend damit verkoppelt sehen, aber es gibt halt da auch einen großen Zusammenhangs- und Überlappungsbereich. Insofern, ja, kann man es im Kontext mit Autismus immer mit beobachten oder andersrum halt sagen, wenn wirklich klare PDA-Anzeichen da sind, ist vielleicht Autismus da, spielt auch eine Rolle. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt persönlich noch keine so hundertprozentig zwingende Verkopplung miteinander. Ja, und dann die gute Frage, woher kommt dann PDA oder was ist es denn genau? Ist das jetzt eher Angst oder Kontrollverlust, Trauma, Autismus, ADHS, ODD? ODD ist nicht zu verwechseln mit OCD. OCD sind eher die Zwangsstörungen, was man dann sagt. ODD ist die, ja, auf Deutsch oppositionelle Trotzstörung, die Oppositional Defiance Disorder. Also da ist der Trotz dann das quasi, was da eine Rolle spielt. Und als weitere Option wäre vielleicht noch Unsicherheitsintoleranz. Ist auch ein schöner Begriff, das kann ich vorher auch nicht. Unsicherheitsintoleranz. Auf den sind wir aber auch schon mal doch gestoßen. Und zwar, Kontext, ist das Nervensystem nicht vielleicht einfach immer in einem gelb-orangen Alarmzustand? Könnt ihr euch an die Folge erinnern? Ist das nicht der Grundzustand des Nervensystems? Ja, und auch das würde wiederum gut mit PDA halt zusammenhängen, dass man sagen kann, das Nervensystem ist grundsätzlich im Alarmzustand. Das braucht gar nicht so einen konkreten, ja, sinnvollen Auslöser. Das ist einfach im Alarmzustand, wenn nicht das Gefühl von ausreichend Sicherheit hergestellt wird. Und wenn die Autonomie vielleicht in Frage gestellt ist, dann ist halt diese Sicherheit nicht gegeben. Würde auch passen. Und dann ist genau diese Geschichte mit Unsicherheitsintoleranz da auch wieder mit erklärt drüber und würde dann auch wieder in PDA mit eindocken, dass man sagt, das ist halt grundsätzlich einfach ein Nervensystem, was im Dauerstress ist. Das ist mit eine Beschreibung von PDA, weswegen halt man so unsicherheitsintolerant ist. Auch da kann ich mit andocken, aber auch da, ja, ist wieder nicht unumstritten. Und welcher von diesen Faktoren ist es jetzt irgendwie? Also wo ist es zu verorten? Kein einzelner von denen würde jemand mit PDA, denke ich, sagen, ja, genau das ist es, daher kommt es. Sondern es würde immer in Frage gestellt werden, ob das dann das Gleiche ist. Da würde man immer sagen, nee, aber das ist was anderes. Nee, aber das ist auch was anderes. Aber das ist auch was anderes. Und genauso ist es auch nicht. Und das stimmt wahrscheinlich auch alles, aber vielleicht sind das halt alles trotzdem Dinge, die damit irgendwie zusammenhängen, dazu beitragen, Faktoren sind, damit sich überlappen oder sonst wie was. Also die nicht komplett davon getrennt oder pauschal getrennt betrachtet werden können. Und wissenschaftlich gesehen ist der Begriff momentan noch eher als problematisch einzustufen. Da tun sich viele mit schwer. Ich finde ihn trotzdem relativ hilfreich, weil es was ist, ja, darüber kannst du recherchieren, da kriegst du mehr Infos. Das ist halt so ein Anker, quasi, über den du halt dann Zugriff erhältst auf mehr Ressourcen, Bedeutungsebenen, Sachen. Ich würde PDA durchaus mal als Suchbegriff irgendwie verwenden. Wenn das sehr alte Bücher sind, wenn da irgendwelche Handhelds, Geräte, die hießen auch mal PDA, Personal Digital Assistant. Nein, das ist es nicht. PDA ist ein bisschen neuer von der Begrifflichkeit. Das ist wirklich erst nach 2000 irgendwie, soweit ich weiß, aufgekommen oder erst wirklich jetzt momentan in den letzten Jahren deutlich populärer geworden. Es gibt aber inzwischen halt eine Reihe von Vereinen und Konferenzen und dergleichen darüber, die sich ganz konkret damit auseinandersetzen. Oft geht es da aber eher nochmal um Kinder. Ja, Erwachsene sind aber genauso betroffen, beziehungsweise wenn du das halt als Kind einfach hast und das halt, dann hinterlässt es halt auch in dir Spuren und das wird nicht besser mit der Zeit. Das heißt, es ist kein reines Kinderthema eigentlich, aber da ist es halt besonders wichtig, auch schon frühzeitig halt ansetzen zu können und das nicht erst zu tun, wenn du ein Erwachsener bist, idealerweise. Vielleicht, um da gleich ein bisschen vorauszugreifen, gibt es einfache Möglichkeiten, das zu heilen. Ich würde sagen, vergiss es. Einfach, kannst du schon mal streichen. Gibt es Möglichkeiten, es zu heilen? Kann ich nicht beantworten. Das wird zum Teil in Abrede gestellt, zum Teil vielleicht auch als eine potenzielle Möglichkeit empfunden. Dazu ist es zu wenig verstanden oder eingeordnet. Und das mag jetzt auch sein, dass sich da verschiedene Faktoren eben mischen und je nachdem, welcher Faktor da wie stark dazu beiträgt, das halt auch eher beeinflussbar ist oder halt nicht. Ich würde deswegen nicht pauschal die Hoffnung aufgeben, dass es irgendeine Form von Beeinflussung gibt oder sei es halt die Möglichkeit, halt gute Mechanismen zu entwickeln, irgendwie sinnvoll damit umgehen zu können. Und zwar sowohl bei Betroffenen als auch bei ihrem sozialen Umfeld, beziehungsweise auch das soziale Umfeld entsprechend zu gestalten. Das ist ja immer das, was ich sage, auch bei Neurodivergenz insgesamt. Wenn das soziale Umfeld entsprechend passt, dann funktioniert das auch. Und das ist aber halt leider oft nicht das Angestelltenverhältnis. Also PDA-Menschen, beziehungsweise auch im Autismusbereich hast du das ja schon, sind halt oft nicht in Angestelltenverhältnis. Die sind vielleicht noch freiberuflich oder arbeitslos oder tun sich da insgesamt halt einfach schwer. Ja, das Gefühl von Autonomie ist einfach, steht einem Gehorsam halt generell sehr im Wege, sage ich jetzt mal, beziehungsweise umgekehrt genauso. Das war Teil 1 dieser PDA-Reihe und im zweiten Teil geht es dann weniger um den Begriff selbst und mehr um den Alltag, also warum nicht nur Befehle, sondern auch Erwartungen, Blicke und unausgesprochene Wünsche und gut gemeinte Hinweise sogar wie Anforderungen wirken können. Und ja, das Ganze wird's planmäßig schon am nächsten Mittwoch geben. Das heißt, ihr müsst nicht eine ganze Woche drauf warten. Und ja, am nächsten Samstag folgt dann der dritte und letzte Teil zu dem Thema. Wir hören uns, wir sehen uns.